Herzlich willkommen bei Wolf, Fledermaus, Meerschwein und Co., eurem Zoo-Podcast mit Isa.
Hallo und Jascha, mit mir heute mal remote, weil wir nämlich was testen.
Ja genau, hi. Wir nehmen hier mal mit einer neuen Software auf und wollen einfach mal so ein bisschen schauen, wie das funktioniert.
Genau, genau. Aber ich glaube bisher, also unser Testrun war ganz okay. Deswegen hoffen wir, dass ihr eigentlich im besten Fall gar keinen Unterschied merkt. Außer, dass wir es euch jetzt gesagt haben.
Genau, ja. jetzt sind alle geprimed.
Genau, ja.
Ach, das wird bestimmt gut. Sagt uns gerne, wenn ihr den Qualitätsunterschied bemerkt, zum Positiven oder Negativen. Also im Idealfall merkt ihr gar nichts.
Genau. Im besten Fall, wie sie sehen, sehen sie nichts.
Genau.
Ja.
Nachdem wir in der letzten Folge ja euch ein kleines Recap zur Leipziger Buchmesse gegeben haben, sind wir jetzt wieder bei Dracula unterwegs.
Ja.
Mittlerweile nämlich in Kapitel 11. Was war denn in Kapitel 10 nochmal passiert? Es gab einiges an Chaos um Lucy. Anweisungen wurden nicht befolgt.
Lucy war eine Bierdose, die regelmäßig ausgetrunken wurde und angestochen wurde. Und es gab wilde Bluttransfusionen von allerlei Beteiligten.
Ja, ja, wirklich wild, ne? Und aber am Ende schien es ihr zumindest halbwegs besser zu gehen. Oder war das am Ende von Kapitel 10, wo es dann wieder so bergab ging? Ach, dieses ganze Berg- und Talgefahre hier. Immer mal besser, mal schlechter.
Ja, stimmt.
Aber bevor wir ins Kapitel starten, haben wir noch eine kleine Filmempfehlung, würde ich behaupten. Und zwar hat uns Manuel im Discord die Empfehlung gegeben, dass gerade Die letzte Fahrt der Demeter bei Amazon Prime für 99 Cent drin ist. Hashtag keine Werbung. Aber wir haben uns gedacht, für einen knappen Euro kann man sich den Film schon mal anschauen. Wir hatten ja schon in einer Folge mal drüber gesprochen. Das ist quasi der Film, der diesen Part eben tatsächlich, wie der Name schon sagt, ne, die Überfahrt der Demeter aus Rumänien nach England wiedergibt. Und den Umgang der Crew mit diesem Phänomen, nenne ich es jetzt mal, da an Bord, ne, mit dem Grafen. Also sprich, alles, was wir in, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Kapitel das war. War das das 9., wo man das Logbuch des Kapitäns so vollständig gelesen hatte? Diese ganze Geschichte quasi mal als eine leicht veränderte Story aufbereitet in Filmform. Und ich fand den echt gut. Also es gab ein paar Änderungen zur Vorlage, also vor allem eine am Ende, wir wollen nicht spoilern, aber es gab eine Sache, die uns gefehlt hat, die wir nicht so cool fanden. Aber ansonsten fand ich, war das toll umgesetzt. Also schöne Atmosphäre hatte der Film.
Ja, also es war nicht schlecht. Also es war auf jeden Fall nicht schlecht. Man konnte den sehr gut gucken. Es war auch spannend zu sehen. Es war auch sehr cool zu vergleichen, wie der Unterschied jetzt zur Buchvorlage war und so weiter. Also das war alles okay. Mir hat, glaube ich, mehr gefehlt als Jascha, weil ich habe mich mehr beschwert, sagen wir es so. Aber das ist auch nicht untypisch. Weil mir hat tatsächlich ein bisschen mehr gefehlt im Vergleich zur Buchvorlage, wenn es halt heißt, es soll quasi die Geschichte erzählen, dann hätten sie halt auch das Logbuch so verfilmen können, finde ich. Gut, vielleicht mussten sie das jetzt aus dramaturgischen Gründen und aus Kinogründen, sage ich jetzt mal, etwas aufbauschen. Klar, kein Ding, sonst wäre es vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Aber ich hätte mir in vielen Hinsichten mehr Subtilität gewünscht, weil subtiler Horror finde ich in der Regel geiler als direkt, wenn man das Monster schon sehr früh sieht. Weil ich finde einfach, das macht einfach viel mehr mit einem. Und ich finde auch, dass wie Jascha schon sagt, es fehlten ein paar Dinge, die mir dann auch wirklich gefehlt haben für die Stimmung. Aber sonst an sich war es kein schlechter Film und es hat auch Spaß gemacht, den zu gucken und man kann den auch durchaus empfehlen. Man darf jetzt nur nicht erwarten, dass man halt den gleichen geilen, das gleiche geile Feeling bekommt wie im Buch. So, ich fand nämlich, das hat es nicht vermittelt. Also das hat bei mir nicht getan einfach. Ja,
das stimmt. Ich bin ja bei so Verfilmung ziemlich tolerant, würde ich sagen, weil ich sehe immer den Film und das Buch als zwei separate Dinge, ne? Also ich finde dieses Argument, im Buch ist es anders, das zieht bei mir irgendwie nicht. Ich finde das immer ein bisschen doof, weil es ist halt ein anderes Medium, da muss man Dinge ändern, damit ein Film funktionieren kann. Aber es ist schon, wie du sagst, ne? Es kommen ja auch Charaktere hinzu, die eigentlich in der Vorlage nicht dabei sind. Aber dass man dann halt andere Sachen, die richtig cool wären, nicht drin hat in dem Film, das finde ich ist halt schade, dass man es an der Seite aufbauscht und dann aber so coole Ideen nicht mit aufgreift.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte nämlich am Anfang damit gerechnet, dass das wird wie die Alien-Filme oder zumindest der erste Alien-Teil. Weil im Endeffekt ist die letzte Fahrt der Demeter, das ist quasi Alien, nur in einem anderen Setting. Es ist fast das Gleiche.
Ja, stimmt, ne? Jetzt wo du es sagst. Mhm.
Ja, nur halt genau wie du gerade schon beschrieben hast, ne? Alien ist halt so verdammt gruselig, dadurch, dass man diese unbestimmte Bedrohung hat und das nicht sieht, was da eigentlich abgeht, was da lauert. Und erst recht spät im Film dann das so richtig sich aufdeckt und in dem Moment konnte der Horror dann auch reifen, weißt du? Die Angst und alles. Und irgendwie ist das ja im Moment so ein Kinotrend, ne? Die auch so Trailer für Kinofilme, die müssen alle TikTok-tauglich sein. Da muss man am besten schon irgendwie möglichst krasse Sachen zeigen, am besten die besten Szenen des Films schon alle irgendwie in den Trailer packen, damit die Leute dann sich noch ins Kino bewegen. Und ja, wenn du dann den Leuten irgendwie gefühlt nicht alle 20 Sekunden irgendwas Neues an Anreiz gibst, dann pennen dir die Leute ja schon ein in den Sitzen, ne? Also ich glaube, da kommt so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne durch, die nicht mehr so ist wie früher.
Naja, hoffen wir mal, dass es bei den meisten von unserer HörerInnen noch nicht so ist.
Die haben bestimmt jetzt schon abgeschaltet. So. Wann kommt Dracula?
Glaube ich nicht. So.
Aber auf jeden Fall, es bleibt bei uns trotzdem eine Empfehlung, finde ich. Sehenswert war der auf jeden Fall.
Doch, das auf jeden Fall. Aber wo du gerade Dracula erwähnt hast, wollen wir nicht dann auch mit Dracula starten?
Ja, genau. Jetzt reicht's. Jetzt geht's wieder back to Fledermausgeflatter.
Genau. Und zwar starten wir heute mit Kapitel 11, ne? Und wir starten in Lucys Tagebuch.
Genau. Es ist der 12. September und Lucy fühlt sich getröstet und gut aufgehoben durch den ganzen Knoblauch, der da jetzt rumhängt bei ihr. Und sie sagt, dass sie besser schlafen kann und dass sie sich fühlt wie Ophelia.
Mhm.
Und das ist die Geliebte von Hamlet in dem Stück von Shakespeare.
Genau. Die nachher als Wasserleiche endet.
Das ist ein bisschen makaber.
Es ist so.
Tja,
die erträgt sich. Also.
Aber fürs Erste fühlt sie sich auf eine positive Weise wie Ophelia.
Ja, okay. Ich glaube zumindest, dass sie, doch, ich meine, sie ertränkt sich. Aber ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich bin bei Hamlet nicht ganz
Hamlet
so
fest. Ich habe Hamlet nie gelesen.
Fest. Naja. Ja, genau. Und sie fühlt sich, wie du schon sagtest, ziemlich happy. So, ne, der Knoblauch stört sie auch gar nicht mehr so wie früher. Eigentlich findet sie ihn gerade sogar relativ köstlich. Und ja, sie liest dann und denkt, dass sie heute Nacht in Ruhe schlafen könnte, nicht?
Genau, so ist es.
Genau. Dann starten wir in Dr. Seward's Tagebuch am 13. September. Und er erzählt, wie sie jetzt nach Hillingham kommen. Und Seward beschreibt dann geradezu Tolkien-esk den Frühlingsmorgen mit die Bäume haben schon schöne Blätter und es ist so sonnig und alles riecht so gut und es ist voll schön. Und man könnte ja, wenn es nicht so ein trauriger Anlass wäre, dann könnte man ja geradezu hier verweilen und sich das angucken und so. Und ja, und dann kommt
Da wird aber auch in guter alter Literaturmanier so eine Erwartungshaltung geweckt. Ne? Man denkt jetzt, oh, der Frühling kommt, jetzt geht's bestimmt Lucy auch schon viel besser.
Oh, does it. Ja.
Genau.
Ja, sie kommen dann rein und Frau Westenra erklärt, dass es Lucy auch schon viel besser geht. Und Van Helsing macht dann erstmal so ein bisschen den Waschbär und reibt sich diebisch die Hände, weil er sich freut darüber. Und dann freut er sich eben, dass er den richtigen Riecher bei der Behandlung hatte. Und Frau Reston war so, oh, wo sie gerade von Riecher reden, ne? Ich habe übrigens mal Lucys Zimmer gelüftet, weil da hat es ganz schön gemuffelt. Super, hab ich super gemacht, nicht, ne? So, und ich glaube, ihr geht's jetzt besser. Ich gehe da mal was mampfen. Bye. So.
Ich finde, diese Situation ist so geil, ey. Wie Miss Westenra sich so einschaltet, als Van Helsing sich freut und sie kommt dann an. Ich habe aber auch meinen Anteil daran. Und ich habe dann, kennst du diesen Anime-Moment, wenn der Charakter sich so blitzschnell zum anderen hindreht, Nani? Und dieses, what? Was meint sie damit?
Sehr gut.
Ja. Ey, und ich meine, die Mrs. Westenra, die meint es ja nur gut, aber mal im Ernst. man hätte sie doch von Anfang an mit einbeziehen müssen. Ich meine, daran muss man doch denken, dass Leute, die nicht Bescheid wissen, da lüften und das nicht verstehen. Also man hätte ihr doch Bescheid geben müssen, ja, irgendwie. Aber,
ja, und das ist genau das Ding, was ich auch immer habe, was ich jedes Mal bei jeder Serie, bei jedem Film sage, was wir bei Downton total oft sagen, so redet doch miteinander, kommuniziert, erzählt euch Dinge, dann passiert die ganze Scheiße auch nicht. Also, ne, das ist einfach so.
Ja, ich meine, gerade als Arzt ist man das doch, also als Arzt, der Hausbesuche macht, muss man das doch gewohnt sein, dass man, ja, dass man so die Angehörigen auch brieft, was jetzt wichtig ist und so, ja, damit da nichts Schlimmeres passiert. Ja. Wegen hier Erdnussallergie festgestellt und Mutti macht erstmal hier so ein Erdnussbutter-Sandwich,
ja,
fertig.
Ist so, ne?
Und dann
ist,
hält sie so, oh ja, habe ich wohl vergessen zu sagen, ne?
Ja, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Naja. Ja.
Atemberaubend gut. Lecker.
Ja, aber okay. Van Helsing lässt sich erstmal nichts anmerken, ist nur ziemlich aschfahl geworden, lässt sie dann noch, also hält ihr sogar noch die Tür auf und sagt, ja, gehen Sie mal. Am besten noch mit so einem gequälten Lächeln wahrscheinlich. Ja, und dann zerrt er aber zu Dr. Seward ins Esszimmer und verliert komplett die Beherrschung, ne? Ja. Er beginnt zu weinen und zu beten und sagt, oh Gott, warum ist alles so schlimm? Warum haben die, widerfährt uns hier so ein Unheil? Also sagt er, oh Gott, warum ist alles gegen, oder warum hat sich alles gegen uns verschworen? Die Mutter schadet ihrem Kind und wir dürfen es ihr nicht mal sagen, sonst sterben beide. Scheiße.
Ja. Und das ist doch gar nicht so kompliziert. Man kann es ihr doch sagen. Man muss ja nicht sagen, hier, sie stirbt. Du kannst doch sagen, ey, das ist für ihre Atemwege oder so. Das wird doch voll reichen.
Ja, das Problem
gut,
ist jetzt
wir brauchen
halt,
Drama.
Wir brauchen Drama, genau. Ja, und dann sagt er, naja, irgendwann gewinnt er seine Fassung wieder und sagt, okay, egal, was für ein Teufel das ist, Teufel oder nicht, ne, wir müssen uns dem entgegenstellen. Und dann zerrt er Seward in Lucys Zimmer und sie beginnen kurzerhand wieder mit der Bluttransfusion.
Genau, und diesmal wird Van Helsing selbst angezapft. Ne?
Genau.
Jack soll sich noch ein bisschen schonen. Und zum Glück erleben wir schnell den gleichen positiven Effekt wie schon vorher. Ne? Also Lucy wird wieder ein bisschen rosiger und lebendiger. Und endlich geben sie dann nämlich Mrs. Westenra auch Bescheid, dass die Pflanzen im Zimmer medizinischer Natur sind und dass der Geruch sehr wichtig ist für Lucy. Ja, endlich. Ne?
Endlich.
Und genau. Und Jack fragt sich, ob seine Arbeit, ne, im Asylum so langsam auf ihn abfährt. Ne, weil er beginnt an das, das Übernatürliche hier zu glauben. Und er fragt sich, ob er nicht dem Wahnsinn anheimfällt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ihn nimmt das schon ganz schön mit. Und Van Helsing möchte ja diese Nacht selber Wache halten. Das heißt, Seward ist ganz froh, weil er kriegt mal ein bisschen Schlaf.
Genau.
Genau.
Dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ne, wir sind jetzt in Lucys Tagebuch. Und es ist der 17. September, also 4 Tage später, in denen man sich anscheinend gut um sie gekümmert hat. Und Lucy beschreibt, dass sie sich fühlt, als würde sie aus einem langen Albtraum aufwachen. Ne, sie fühlt sich so stark wie schon lange nicht mehr. Und auch diese Stimmen, die ihr Dinge eingeflüstert haben, die sind jetzt weg. Das heißt, Lucy hat jetzt auch das Knoblauch-Abo aus Harlem abgeschlossen. Ne, die kriegt jetzt irgendwie regelmäßig neue Lieferungen.
Ja, das stimmt, genau.
Sie hat Knoblauch an 5x6 geschickt. Und jetzt kommt es täglich.
Im Jamba-Spar-Abo hat sie das Abo.
Ja, genau. Oh Gott, dieser Scheiß, ey.
Oh nein. Ja, das stimmt. Aber ihr geht es jetzt halt auch schon viel besser, ne? Und sie hat auch keine Angst mehr vorm Schlafen jetzt, weil sie vertraut ihrem Arzt des Vertrauens. Und sie sagt, sie hat die Krankheit jetzt quasi, das hat sie schon mitgenommen und sie hat auch einige Phasen des Vergessens durch diese ganze Krankheit und so weiter. Aber sie weiß, Van Helsing braucht jetzt auch nicht mehr nachts Wache schieben, weil er ist sowieso die letzte Nacht schon weggenickert und da ist auch nichts passiert, also wird das jetzt auch wieder gut sein. Und sie hat jetzt keine Probleme mehr mit dem Schlafen. Obwohl immer noch die Fledermaus oder Äste, weiß man nicht so genau, ständig gegen ihr Fenster hämmert.
Genau.
Mhm.
Ja, dann kommt der nächste Wechsel.
Mhm.
Wir sind jetzt in der Pall Mall Gazette.
Mhm.
Ja, also in einer was ist
Zeitung?
Das ist eine Zeitung, ne?
Ja, ein Magazin, Zeitung, ja.
Richtig. Und zwar vom 18. September. Wir lesen darin ein Interview mit dem Wärter des Zoologischen Gartens in London. So.
Ja. Schweres Wort, zoologisch.
Ist wirklich so.
Ja. Aber als allererstes, warte kurz, als allererstes lesen wir erstmal quasi die Headline von dem Artikel, ne? Also das wird ja angeteasert mit Wolf entflohen, das Abenteuer des Interviewers und so weiter, ne? Genau.
Stimmt, du hast recht, das ist wichtig. Und zwar spricht da ein Reporter mit Thomas Bilder, na, so heißt er, glaube ich. Das ist der Wärter, der sich um die Wölfe im Zoo kümmert. Mhm. Und der Reporter geht zu ihm nach Hause, will mit ihm reden. Und in der englischen Ausgabe hat der Zoowärter natürlich so einen richtig harten Working-Class-Slang. Also der spricht in den USA würde man sagen, so ein Redneck-Slang. Also mit ganz viel komischen Formulierungen, dass man echt genau lesen muss.
Okay.
Oder zumindest verpasst ihm der Reporter diesen Akzent. Ne? Kann ja auch sein, dass der einfach ein bisschen ausschmückt.
Ja.
Genau. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen englischen Akzent das darstellen soll, was der Wärter da spricht. Aber ich glaube, das ist so ein Arbeiterklassen-Ding.
Kann ich dir nicht sagen, weil im Deutschen hat er keinen Akzent. Da spricht er einfach nur relativ derbe und plump manchmal.
Ah.
Da ist er halt so ein bisschen... Ja, man möge frauenfeindlich sagen und solche Sachen. Er nimmt dann auch seine Frau nicht seine Frau, sondern seine Alte und so. Also, ja.
Okay,
genau.
Witzig, das muss ich mal lesen auch noch.
Ja. Ja, aber er will dann auf jeden Fall nicht vor dem Essen oder während des Essens über Geschäftliches mit dem Interviewer reden. Und deswegen muss der erstmal warten, ne? Aber nach dem Essen bei Pfeife und Teechen, bei Teechen und Pfeife kommen sie dann zum Wesentlichen, denn der Wolf ist entlaufen. Der Reporter will dann wissen, was geschehen, also wie das geschehen konnte und was der Wärter denkt, wie das noch ausgehen wird.
Genau. Und der Wärter philosophiert dann auch erstmal eine ganze Menge über Wölfe an sich und über Tiere. Ne, kann man ja auch verstehen, ne? Berufskrankheit wahrscheinlich. Und er sagt erstmal, dass so wilde Tiere, wie zum Beispiel die Wölfe, den Menschen gar nicht so unähnlich sind. Ne? Mhm. Also er macht das immer so, er geht immer raus und er gibt ihnen erst was zu essen, damit sie gezähmt sind. Und dann krault er sie auch mal hier und da ein bisschen. Aber manchmal haut er sie auch mit einem Knüppel.
Ja, dachte ich auch so, okay. Wow. Aber dann krault er sie auch wieder hinter den Öhrchen, ne? Weil erst muss man sie hauen und dann muss man sie besänftigen und kraulen, wenn sie fressen.
Genau, cool. So ist es.
Ja.
Ja.
Ja, er erzählt dann so ein bisschen, dass er ja erst Streu fertig machen wollte für einen kranken Puma. Aber, ne, als er dann komische Unruhe bei den Wölfen festgestellt hat, hat er halt mal geguckt, was da los ist. Und er war dann ganz überrascht, weil ein eigentlich eher scheuer und alter und sehr ruhiger Wolf, den sie da haben, namens Berserker. Und ich denke so,
ruhig? Scheu und ruhig.
Scheu, okay. Weiß ich jetzt nicht. Nomen est Omen, weiß ich jetzt nicht. Naja. Aber der ist auf jeden Fall ganz aufgebracht. Und es war aber eigentlich niemand da, außer ein anderer Mann.
Genau. Der heißt Berserker, weil er aus Norwegen stammt, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass das auf sein Gemüt irgendwie anspielt. Hoffe ich zumindest. aber er sagt ja auch, dass Berserker eigentlich immer sehr, sehr nett und anständig war. Ne, und eigentlich ein ganz friedliches Tier. Aber Wölfen kann man ja genauso wenig trauen wie dem Weibsvolk, ne?
Ist so.
Was das Temperament angeht.
Ist so, das sind die schlimmsten.
Richtig.
Da gibt es jene und welche und dann gibt es noch ganz andere und das sind die schlimmsten.
Ja, richtig. Ne, und Mrs. Bilder schaltet sich dann auch ein, ne, und sagt zu dem Reporter so nach dem Motto, ach ja, Jungchen, mach dir mal keinen Kopf, ne? Der Alte ist zwar manchmal selbst wie so ein Wolf, aber der meint das gar nicht so.
Ja.
Na, also,
Das stimmt.
Eine schrecklich nette Familie.
Genau. Und dann,
dann kommt der Part mit den du gerade beschrieben hast.
Mhm, genau. Und dann beschreibt er ja den Mann, dass der etwas Unheimliches an sich hatte. Er hatte einen Spitzbart, der von weißen Haaren durchzogen war und rote Augen. Und wir so, oho, ich glaube, wir wissen ja, wen wir da vor uns haben, nicht?
Oh ja, oh ja. Der Wärter findet ihn nicht sehr sympathisch.
Mm-mm, der mag den gar nicht.
Ja, und auch die Wölfe scheinen ja wegen des Mannes aufgebracht zu sein. Und der Mann sagt dann zum Wärter, dass die Wölfe ja anscheinend irgendwie unruhig sind wegen irgendwas. Was kann denn das sein?
Ja. Und dann sagt der Wärter eben so, ja, vielleicht wegen ihnen. Ne? So. Ja.
Beef im Zoo.
Ja, ist so. Aber der Mann lacht dann nur darüber und sagt, nee, nee, die wollen mich nicht fressen. Und der Wärter, vielleicht wollen sie das schon. Oder zumindest den Sack Knochen, den sie dabei haben. Den finden die schon cool für ihre Zähne. Und dann denkst du, ja, genau. Warum hat der einen Sack Knochen dabei? Was?
Ach so, Moment. Hat er Knochen dabei?
Ja.
Ich hab das so verstanden, dass er einfach nur sagt, dass die Wölfe für die Zahnreinigung gerne mal auf so ein paar Knöchlein rumkauen. Ich dachte, er will dem Grafen damit Angst machen oder suggerieren, dass die gefährlich sind, die Wölfe.
Also bei mir stand drin, dass die gerne auf einem Sack Knochen rumkauen, wie sie da einen haben. Oder wie sie einen haben. Das könnte natürlich auch sein, dass er ihn selber damit meint, als der Sack voll Knochen.
Sack voll Knochen. Was sind Menschen schon anderes als Säcke voller Knochen?
Ja.
Ja, also so habe ich es verstanden. Kannst ja mal gerade schauen. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch geirrt.
Die nehmen ganz gern ein paar Knochen, wie sie einen Sack voll haben, um ihre Zähne nach dem Fressen etwas zu reinigen.
Ach, wahrscheinlich einen Sack voll als so ein Mengenmaß. So von wegen, die nehmen gern ein paar Knochen, ne, so wie sie auch eine ganze Menge
im Leibe
bei sich haben. Quasi. Genau, vermutlich ja. So. Weil ich glaube, der Graf braucht keine Knochen, um die Tiere zu zähmen. Der macht das ja irgendwie mental.
Ja, dachte ich auch, aber ich weiß nicht, für mich klang es so. Aber gut, vielleicht hat er auch, sagt uns, wie ihr das verstanden habt.
Genau.
Genau. Ja, aber
auf jeden Fall,
ich fand ganz interessant, dass da ja gedroppt wurde schon, dass er eben diese scharfen, weißen Zähne hat und so, ne? Ja.
Richtig. Na, und der Wärter warnt ihn dann auch, ne? Berserker ist halt ziemlich schnell.
Mhm.
Und der Graf erwidert dann nur so ganz süffisant so, ach ja, keine Sorge, ich kenne mich aus. Ne? Mhm. Also, der lässt sich nicht einschüchtern. Und ja, der Wärter ist dann auch ein bisschen beeindruckt, ne? Und überlegt, ob der Mann da nicht selber auch irgendwie mit Wölfen arbeitet.
Mhm.
Worauf der Graf dann sagt, dass er schon selber einige domestiziert hat.
Ja, das stimmt. Bei mir wurde das so ausgedrückt, dass der sagt, oh, handeln Sie denn mit Tieren? Also quasi sind Sie im Handel oder in diesem Geschäft tätig? Und er sagt, nee, nicht direkt im Geschäft, aber ich habe mehr als Haustiere. Und ich so, aha, so. Ja.
Ja, und als der Mann sich dann verabschiedet, zieht auch Berserker sich zurück und kommt die ganze Nacht nicht mehr aus seiner Höhle, denke ich mal, oder aus seinem Verschlag, wo auch immer der drin wohnt.
Genau. An einem anderen Abend fingen die Wölfe dann aber wieder an zu heulen, und zwar so gegen 12 Uhr. Und wir so, Mitternacht, so. Es ist immer Mitternacht. Ja, und die fangen dann auch an, die Gitter am Gehege anzugehen. Und er, also der Wächter, geht dann eben hin und sagt eben, dass er gesehen hat, dass das Gehege, also die Gitter dort, zerbrochen sind.
Mhm.
Ja, und zu sehen war nichts außer ein großer Hund. Und denkst du, oh.
Ja, genau. Der Gärtner des Zoos hat nämlich diesen Hund gesehen, nach eigener Aussage.
Mhm.
Aber der Wärter glaubt ihm das erstmal nicht, weil er damit erst zu spät rausrückt, ne? Weil er das erst lange für sich behalten hat.
Genau.
Und der Reporter fragt dann, ob er das irgendwie erklären könnte.
Mhm.
Und der Wärter kann es nicht so richtig sagen, aber er sagt, dass der Wolf anscheinend einfach raus wollte, und weil das wollte, ist er auch entkommen.
Ja.
Ne? Was natürlich eigentlich so ein kleiner Witz sein soll. Mhm. Er will nämlich eigentlich vom Reporter ein bisschen bestochen werden, um mit der Story weiterzumachen, ne?
So ist es. Ja, er sagt das ja halt irgendwie so, ja, was denken Sie denn, wie er da rausgekommen ist? Ja, der ist rausgekommen, weil er es wollte. Und er und seine Frau lachen den dann auch so ein bisschen aus. Und der Reporter so, ja, alles klar, ich weiß schon, welches Spiel hier gespielt wird. Holt dann eben noch einen halben Sovereign raus und gibt ihm dem Herrn Bilder. Und der erzählt dann auch bereitwillig weiter, dass der Wolf eigentlich gar nicht so stark ist und er sogar sehr ängstlich ist. Und manchmal denkt er sogar, der wüsste, wenn er jetzt rausgekommen ist, gar nicht, wie der sich selber ernähren soll. Also wird schon schwierig.
Was eigentlich voll gemein ist, ne, zu sagen, dass Wölfe nicht so stark und gewitzt sind wie Hunde, sagt er ja. Ne? Also er hält Hunde für klüger. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn du die ganze Zeit in Gefangenschaft aufziehst und wenn die dann frei sind, dass die nicht wissen, wo sie ihr Futter herbekommen, ist ja Schuld der Menschen, die ihn eingekerkert haben. Ne?
Ja.
Aber ach so, ja, Tierwohl und so hatten wir ja schon mal das Thema.
Ja, das stimmt.
Ist nicht so groß.
Ja, das vor ja. allen Dingen. Und er sagt halt ja auch, dass, also ich bin auch gar nicht sicher, also ich meine, dass Wölfe nicht so gruselig und so beängstigend sind, wie man das, wie das immer dargestellt wird in Filmen, das weiß ich. Aber ich glaube, dass die solche Lappen sind, das glaube ich jetzt auch nicht wiederum, weil ich meine, die haben ja nicht umsonst so ein krasses Gebiss und so weiter. Also das sind ja schon auch Jäger, also, ne?
Ja, genau. Da habe ich noch gleich eine kleine Anmerkung zu.
Ah, okay. Ja, gut. Mhm. Der Wächter erzählt dann, dass der Wolf wohl Schutz im Park gesucht haben könnte. Also er glaubt, dass er da hingelaufen ist. Und vielleicht schafft er es ja sogar, in einen Fleischerladen einzubrechen. Aber wenn er das nicht schafft, dann würde er sich auch nicht wundern, wenn er ein Baby aus einem unbeaufsichtigten Kinderwagen holen würde.
Genau, und an der Stelle muss ich, wie ich finde, ganz wichtigen Einwand mal gerade anbringen. Ich habe nämlich mal nach Zahlen gesucht, wie gefährlich Wölfe denn tatsächlich sind, also so, was so Angriffe auf Menschen angeht. Und tatsächlich ist es so, eine ganz, das muss man natürlich voranstellen, man muss mit Wölfen wie mit allen wilden Tieren natürlich vorsichtig sein.
Mhm.
Also Wölfe können gefährlich sein, ne? Allein dadurch, dass sie so ein krasses Gebiss haben, das ist natürlich gefährlich. Aber es gibt keinen dokumentierten Fall, wo Wölfe aus Hunger heraus Menschen angegriffen hätten, um sie zu fressen. Also sowas wie das, dass Wölfe irgendwie hungrig sind und dann Babys sich schnappen und die fressen, sowas passiert einfach nicht.
Okay.
Na, das gehört so ein bisschen in die Märchenwelt, ne, wo Wölfe ja gerne mal so die Bösewichte sind.
Mhm.
Und eigentlich greifen Wölfe nur in 3 Fällen Menschen an. Nämlich entweder, wenn sie provoziert werden, das gibt es nämlich tatsächlich,
ja.
Ne, dass Menschen einfach irgendwo sich dumm verhalten, laut sind und die Wölfe verjagen wollen, dann wehren die sich zum Teil.
Mhm.
Die zweite Situation ist Tollwut, ist ein ganz großer Faktor. Ne? Wenn die Tiere halt krank sind, dann neigen sie eher dazu anzugreifen. Und bei Futterkonditionierung.
Ah.
Es gibt nämlich Leute, die geben den Wölfen gezielt irgendwie, was weiß ich, die legen was im Garten aus, damit sie zum Beispiel Fotos von den Wölfen machen können und solche Sachen.
Mhm.
Und damit weichst du dann natürlich die Distanz und die eigentlich ganz scheue Art von den Wölfen auf. Na, dann kommen die dir immer näher. Und dann ist auch klar, je näher die dir kommen, desto eher beißen sie dich auch mal. Ne? Also sowas passiert.
Mhm. Ja, spannend.
Aber wenn man einfach... Es stand auch da, wenn du so in der freien Wildbahn einem Wolf begegnest, dann sollst du ruhig und langsam genau in die entgegengesetzte Richtung wieder weggehen, weil eigentlich greifen die keine Menschen an. Also na, es gibt ja so gerade in den Nachrichten, wenn jetzt wieder Wölfe in Deutschland sind, dann gibt es ja immer wieder Leute, die sofort zum Abschuss freigeben wollen, ne? Immer mit diesem Argument, dass die eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.
Ja.
Und das Einzige, was die bedrohen, das ist das Geld der Bauern. Wenn die zum Beispiel mal irgendwie ein Schaf reißen, ne, da will dann natürlich keiner für bezahlen. Aber letztendlich ist das alles. Ne? Also,
ja.
Ja, mit Menschen und Menschenwohl kann man da nicht argumentieren.
Mhm.
Fand ich ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht von dieser Panik mitreißen lässt. Weil Wölfe sind eigentlich ganz, ganz...
liebe Tierchen.
Ja gut, das ist zu viel gesagt. Ja, aber sie sind ja sehr bewundernswerte
jetzt,
Tiere.
Wollte ich gerade sagen. Und sie sind ja jetzt auch nicht schlimmer als andere Wildtiere. Weil da, ich glaube, da hätte ich mehr Angst vor so einem Wildschwein. Weil das geht halt auch auf dich los, wenn du halt irgendwie in der Brutzeit, in der Wurfzeit, in der Säugezeit bist oder so. Also wenn du da Pech hast und da so eine Bache, die geht auf dich los. Also selbst wenn du weit weg bist, weil die sagt, nee. Nicht mit mir, nicht mit meinen Babys, ne? Also.
Not on my watch.
Ja.
Stimmt, Wildschweine sind gefährlich. Mhm. Aber ja, Menschen sind gefährlicher als Wölfe. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal festschreiben.
Ich denke auch. Genau, dann machen wir auch mal weiter im Interview, ne?
Ja.
Genau. Und dann guckt der Wächter auf einmal auf und sieht etwas am Fenster und stellt fest, dass der Wolf von ganz alleine zurückgekommen ist. Huch, was denn da passiert?
Na, sowas.
Ja. Er öffnet dann die Tür. Der Reporter kann das gar nicht nachvollziehen, weil er würde doch ganz lieb gerne die schützende Tür zwischen sich und dem Wolf lassen.
Ja, so ein geiler Spruch, wie er sagt, ich finde ja, Tiere sehen am besten aus, wenn ein Hindernis zwischen ihnen und mir steht.
Ja.
Sehr schön.
Ja, und der Wärter schaut sich dann den Wolf ganz genau an und verkündet, dass der Arme schwer verletzt ist. Ne? Er ist von Glas anscheinend verletzt worden und ganz zerschnitten. weil er scheinbar eine Mauer hochgeklettert ist, auf der zerbrochene Flaschen lagen, und er hält es für einen Skandal, dass das überhaupt erlaubt ist. Und da stimme ich ihm absolut zu, weil das halte ich auch für einen Skandal.
Ja, das war tatsächlich in der viktorianischen Zeit ein ganz verbreiteter Einbruchsschutz, dass die Leute auf ihre Grundstücksmauern zerbrochene Glasscherben legen.
Ja.
Und wenn man das heute googelt, findet man auch tatsächlich noch Fotos aus der heutigen Zeit, dass manche Leute das machen.
Ich habe das
nicht,
auch schon gesehen.
Nur in England,
ich habe das auch schon gesehen, auch in Deutschland. Also das gibt es immer noch. Und das ist halt, sag ich mal, die frühe Form von Stacheldraht sozusagen, also als Einbruchsschutz.
Ja, genau.
Ja. Und das finde ich aber auch ganz, ganz schrecklich. Also sowohl Stacheldraht als auch das, warum muss man das machen? Ich meine, ist schon schlimm genug, wenn diese Zäune so alle so fest fette Spitzen haben oder sowas.
Mhm.
Das auch schon, aber da verletzen sich Tiere immerhin nicht so ganz so doll dran, wie zum Beispiel, oder nicht so oft, weil sie da eben zwischendurch schlüpfen können. Aber auf diesen Mauern, da springen die halt oben drauf und zerschneiden sich halt Pfoten und Gesicht und alles. Und das ist halt ganz schlimm. Ganz fürchterlich.
Wir haben ja mal in der Nähe von so einer Schrebergartenregion gewohnt. Und als da eine Straße neu gemacht wurde, haben die ganzen Schulkinder angefangen, durch die Schrebergärten mit dem Fahrrad zu düsen.
Ja.
Das hat natürlich die Anwohner genervt, aber ich fand das richtig krass. Da hat nämlich einer von den Anwohnern hat da Stacheldraht so an dem Fußweg durch diese Schrebergartenzone da angebracht, an seinem Grundstück. Das heißt, wenn du da mit dem Fahrrad langgefahren bist und irgendwie, lass mal gerade so ein Kind vom Fahrrad fallen oder so, dann fliegt das da in den Stacheldraht.
Ja.
Also ich glaube, die Person hat das auch relativ schnell wieder abgenommen, aber wie gestört man sein kann, dass man auf diese Idee überhaupt kommt, da Stacheldraht hinzulegen, weil da jetzt Schulkinder langfahren.
Ja,
also,
das fand ich auch mega echt. Krass. Das war auch mega krass. Also wir haben das, das war doch auch so, dass wir das auch beim Ordnungsamt gemeldet haben, ne?
Ich glaube, ich hatte angerufen und zumindest einmal mich informiert, ob man das darf.
Genau, ob das legal ist oder ob die das zumindest mal prüfen könnten, ob das legal, ob das okay ist. Weil wir fanden das irgendwie sehr komisch, weil das wirklich sehr nah dran ist, weil selbst, also mal abgesehen von den Tieren, klar, das ist auch schon mega scheiße für Tiere. Und wir hatten ja nur eine freilaufende Katze zu dem Zeitpunkt, deswegen war das so, ey, fände ich schon nicht geil, wenn die da drin hängt auf einmal. Aber mal abgesehen davon dachten wir eben auch an die Schulkinder, weil lass da mal eins vom Fahrrad fallen, weil die rumdölmern und dann fällt das in den Stacheldraht. Das ist halt auch mega scheiße, ne? Deswegen.
Ja, genau.
Ja. Aber.
Ja, aber manche Leute, ne?
Ja, also der hat den ja aber, glaube ich, dann nicht weggemacht, sondern nur weiter nach hinten verlagert und da noch so eine Hecke vorgemacht oder so, ne? Irgendwie war das doch, meine ich. Aber.
Prädikat Lappen.
Ja, aber scheint dann ja legal zu sein, weil ich glaube, sonst hätte er es ja wegmachen müssen. Aber gut.
Ja.
Ja, wir machen mal weiter, ne?
Genau. ich habe mich auf jeden Fall an der Stelle gefragt, was es damit denn jetzt auf sich hat und ob das einfach nur ein elegantes Ablenkungsmanöver des Grafen sein könnte.
Vielleicht.
Ich erinnere mich nämlich tatsächlich nicht, was es jetzt wirklich damit auf sich hatte. Das habe ich irgendwie vergessen.
Ja, dann aber lass es mal gleich überraschen, du.
Genau, aber es ist natürlich smart, wenn du als jemand, der sich in so einen Hund, so einen großen verwandelt, wenn du dann zufällig so einen großen Wolf aus dem Zoo entkommen lässt, dann kann der nämlich die ganzen Schandtaten auf seine Kappe nehmen, während du da lecker Babys schnabulierst.
Ja, ja, und vor allen Dingen im Dunkeln können die Leute wahrscheinlich so einen Wolf von so einem großen Hund auch erstmal optisch nicht so unbedingt unterscheiden, ne?
Genau.
Ja, ja. Gut. Der Wolf wird dann zurück ins Gehege geführt und bekommt noch ein Stück Fleisch und wird nochmal hinter den Öhrchen gekrault. Und ja, der Reporter stellt dann fest, ja, das Ganze war ja eigentlich dann doch recht unspektakulär als Story und geht zurück zu seinem Magazin.
Richtig.
Ja.
Tja, so kann es auch mal gehen.
Genau.
Als nächstes sind wir dann in Jack Sewards Tagebuch am 17. September. Und Jack berichtet davon, dass Renfield erstmal zu ihm ins Büro reinstürmt. Das findet Jack unerhört. Das hat es ja noch nie gegeben.
Ja, vor allen Dingen, weil er ein Messer in der Hand hat und ihn bedroht. Ja.
Genau. Ne, und dann macht Jack das alte Spiel, was man so aus der Kindheit kennt, weißt du, so um den Tisch rumrennen, so an zwei Enden, damit Renfield nicht an ihn rankommt. Genau, so dieses links, rechts, links, nach.
Ja, genau. Aber Renfield schafft es leider doch, auf ihn loszugehen und schneidet ihn dann auch am Handgelenk, wodurch dann Dr. Sewart auch ziemlich stark Blut verliert.
Genau, mit einem Besteckmesser, was er wahrscheinlich
Mit so einem stumpfen Brotmesser.
Ja. Klebt noch Nutella dran und dann erstmal.
Jetzt muss ich an den Löffel-Heini denken. Again and again and again.
Der sehr langsame Mord.
Ja.
Ja. Genau. Und Jack schafft es dann, von Renfield auch loszukommen und Abstand zu gewinnen. Aber Renfield geht dann auch gar nicht mehr weiter auf ihn los, sondern ein schrecklicher Anblick bietet sich da Jack. Als nämlich seine Wärter da eintreffen als Verstärkung, da liegt Renfield schon auf dem Boden und leckt das Blut auf, was aus Jacks Handgelenk getropft ist.
Ja.
Und endlich kommt's. Renfield schreit, the blood is the life. The blood
is the
life.
Ja, endlich. Da ist
es. Endlich ist es da.
Genau.
Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Songs dieses Zitat schon inspiriert hat.
Also im Black Metal sehr viele, denke ich.
Ja. Blut ist Leben, sage ich nur.
Genau.
Ist, glaube ich, von Eisregen auch ein Song.
Ich glaube auch. Ja.
Ja, also das ist für mich die Quintessenz von Dracula, dieser Moment.
Das stimmt.
Ja, sehr schön.
Ja. Und dann lässt Jack Seward ihn aber auch eine ganze Weile erstmal nicht aus den Augen, weil er verbindet seinen Arm, weil er kann sich nicht leisten, noch mehr Blut zu verlieren, weil das hat er ja jetzt schon genug getan. Und er sagt, er ist jetzt am Ende mit seinen Nerven. Er braucht nur noch Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja.
Ja. Und zum Glück kriegt er die auch, ne?
Genau, er denkt, dass er heute Nacht auf jeden Fall dann zum Glück schlafen kann, weil er heute keine Wache halten muss.
Tja.
Ja, und dann kommt, well shit, hätte er eigentlich machen müssen. Ne? Weil wir sehen dann das Telegramm von Van Helsing vom 17. September, wo dran steht, dass es wegen eines Irrtums beim County, also weil eben kein County angegeben wurde, kommt es einen Tag zu spät, also 24 Stunden zu spät.
Und da hat Van Helsing schon wieder gepatzt, ne?
Schon ein bisschen ärgerlich.
Hat er auch vergessen,
ne?
Den County anzugeben. Aber andererseits, wenn man nicht Brite ist, kann einen das auch verwirren.
Ja, das stimmt. Aber er sagt dann auf jeden Fall, dass Seward eben wachsam sein muss und er soll die Blüten überprüfen, dass das auch alles passt. Und ich komme so schnell wie möglich wieder, ne? Also, ja.
Und das alles, während Jack schon am Pennen ist. Das ist
ärgerlich.
Schlechtes Timing.
Sehr schlechtes Timing, ja. Genau. Dann sind wir wieder in Dr. Seward's Tagebuch am 18. September. Und Seward rast zum Londoner Bahnhof, weil er bereits eine Nacht verloren hat. Dan, dan, dan.
Richtig. Und er sagt, ne, irgendein schrecklicher Fluch scheint auf ihnen zu lasten, ne, dass es nie Ruhe gibt. Und Jack nimmt einen Zylinder mit, um auf Lucys Phonographen dann sein Tagebuch zu Ende führen zu können. Und ich frage mich, warum nimmt er nicht ein Buch mit und einen Stift? Also, schön, dass er da auch mal für Abwechslung sorgen will mit so einer Tonaufnahme. Und klar, hier wieder Technik-Show-Off in Britannien, kennen wir ja
genau.
Jetzt. Aber praktischer wäre es doch einfach Stift und Zettel. Das haben die doch auch da. Also Mrs. Westenra hat doch mit Sicherheit was zu schreiben.
Andererseits kannst du so eine phonografische Aufzeichnung auch machen, während du die Hände beschäftigt hast, während du zum Beispiel Lucy verarztest oder irgendwas. Da kannst du nebenbei aber reden und live berichten, während du irgendwas machst, ne?
Stimmt, wie mit so einem Diktiergerät quasi.
Ja.
Ja, du hast recht.
Ja.
Du hast recht. Oh nein, jetzt habe ich so Pathologie-Vibes. Weißt du, wenn man so CSI oder so guckt, dann haben die doch auch immer so beim Schneiden das eine Tonband laufen.
Ja,
das
wollen wir doch mal sehen.
Das ist jetzt, wenn man ganz pessimistisch ist.
Ob wir das dann auch brauchen, ne? Das sehen wir dann nämlich.
Genau.
Vielleicht. Genau. Und er sagt, er will dann diese Walze eben mitnehmen für diese phonografische Aufnahme, die er dann bei Lucy weiterführen möchte. Und jetzt kommt ja schon mal was ja erstmal sehr fatal klingt, ne?
Weil
wir kriegen jetzt ein Memorandum von Lucy Westenra und wir denken so, oh, fuck, ist sie tot? Oh mein Gott, was ist passiert?
Das stimmt, da steht dann auch hinterlassen von Lucy Westenra, ne? Und das klingt wirklich, als wäre Lucy jetzt, als wäre es um sie geschehen, ne?
Ja.
Dodelig.
Genau.
Richtig.
Ja, sie schreibt nämlich in der Nacht vom 17. September, also quasi in der Nacht, wo Seward eben geschlafen hat und Van Helsing nicht da war. Ja.
Ja.
Sie will nämlich alles niederschreiben, solange sie noch kann, aber sie ist sehr schwach und sehr verängstigt. Ja. Es ist sehr tragisch.
Ja, sie hat das Gefühl, dass sie in dieser Nacht sterben könnte. Ne? Also sie ist sich voll drüber im Klaren, dass es da gefährlich wird.
Ja.
Sie berichtet, dass sie die Blumen, den schönen Knoblauch platziert hat und sich dann schlafen legt. Und draußen am Fenster wieder dieses Flattern hört und dann entscheidet, dass sie doch lieber wach bleiben will, ne, um in Sicherheit sich fühlen zu können, auch wenn gerade niemand bei ihr ist, ne, weil ja, genau. Van Helsing und Jack sind ja eben beide nicht anwesend.
Ja.
Und Lucy fragt dann in den Flur hinein, ob irgendjemand da ist.
Hallo,
bekommt aber keine Antwort. Ist da jemand?
Hallo. Ist da jemand?
Es ist aber keiner da.
Genau.
Danach hört sie von draußen dann ein Heulen, was sich noch zu diesem Flappern gesellt, wie von einem Hund, aber tiefer. Also richtig, richtig bedrohlich wird es da draußen so. Da ist jetzt quasi die wilde Natur in das zivilisierte London gekommen. Ne? Also da ist dieses Bild wird wieder aufgegriffen und wunderbar verbunden, finde ich. Da steckt echt viel drin in dieser, in diesem Kontrast von wild und zivilisiert.
Ja,
das finde ich sehr
das
cool.
Das stimmt. Ja, und als dann die Zeit so ein bisschen voranschreitet, kommt ihre Mutter vorbei und kommt in ihr Zimmer und Lucy bittet sie, sich ein bisschen zu ihr zu legen, weil ne, ihre Mutter ist ein bisschen kalt, sie hat ein bisschen Angst, also können die ja auch erstmal ein bisschen zusammen knuddeln. Ne?
Dann hört Mrs. Westenra aber auch das Flattern am Fenster und fragt, was ist hier denn los?
Was ist hier denn
genau. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was da los ist, weil sie hat ja, es hat sie ja auch niemand eingeweiht, weil sie ja geschont werden sollte. Und jetzt kommt quasi das Ganze auf einmal auf sie zu und das ist natürlich echt beängstigend.
Ja, genau. Dann beginnt das Wolfsgeheul erneut und die Mutter erschrickt richtig. Und auf einmal zerbierst die Fensterscheibe und der Wolf bricht hindurch und schaut halt in das Zimmer, kommt aber nicht rein. Also,
ja. Was für eine krasse Action das ist auf einmal. Also diese Szene ist so, ist sowas von filmreif schon wieder auch, ne? Wie der Kopf da durchkommt und man kann sich das richtig vorstellen, dieses horrormäßige, das ist ja kein normaler Wolf oder kein normaler Hund, ne? Sondern in meinem Kopf ist das so ein richtig blutrünstiges Vieh, was da durchs Fenster kommt.
Ja. Wenn wir das Buch durchhaben, müssen wir den Film eigentlich auch mal gucken, den Dracula-Film.
Ja, müssen wir.
Mit Keanu Reeves. Und
stimmt.
Wer ist das nochmal?
Ist das Christopher Lee?
Ja, nee, also Gary Oldman auf jeden Fall spielt ja Dracula. Ja.
Ah, okay, ja. Christopher Lee war, glaube ich, in einem älteren Dracula-Film.
Das kann sein, ja.
Okay.
Gut. Ja, und dann erschrickt die Mutter halt komplett, weil ganz ehrlich, wen wird das nicht erschrecken, ne? Aber bei ihr führt es eben dazu, dass sie sehr schwer anfängt zu atmen und dann setzt ihr Herz eben aus, ne?
Ja,
was ja
das
die ganze
ist so
Zeit
schlimm.
Schon befürchtet wurde. Ja.
Ja, richtig, richtig schlimm, ne? Also sie reißt dann auch in Panik die Knoblauchblumen von Lucys Hals, ne? Sie hat ja da diesen Blumenkranz.
Ja.
Und knallt dabei dann auch gegen Lucys Stirn.
Ja, die kriegt erstmal eine Kopfnuss von ihrer toten Mutter, ey, oh Gott.
Ja. Lucy ist dann auch total dizzy und schwindelig und halb bewusstlos, also ganz heftig alles.
Ja, genau. Sie fällt dann in Ohnmacht und erwacht irgendwann wieder und ist ganz schwach vor Angst und Schmerzen, sagt sie, weil ihre Mutter quasi auf sie draufgefallen ist und sie liegt jetzt da halb erdrückt von der halt leider jetzt toten Mutter, die halt gar keine Körperspannung mehr hat und so.
Das ist so bitter, ey.
Das ist so creepy, ey. Alter, wenn du dir das vorstellst, oh mein Gott, ey, das wäre, also das ist wirklich der reale Horror, wirklich, ne?
Ja, das ist wirklich schlimm. Und ein kleines Detail noch, bevor Lucy bewusstlos wird, zieht sich der Wolfskopf zurück und es kommen so viele kleine Staubpartikel auf einmal in das Zimmer durch
das
offene Fenster.
Genau, das hätte ich auch gleich gesagt, ja, genau.
Ach so, sorry.
Nee, alles gut. Ist ja richtig, ja, fand ich nämlich auch so cool, wie das beschrieben wurde, so mit, dass da so kleine, feine, schwarze Partikel reinkommen, die so fliegenartig ins Zimmer kommen und so, ja.
Und wir wissen Bescheid.
Ja, wir wissen Bescheid. Und sie ruft dann die Mädchen, also die Zimmermädchen, und die kommen dann auch rein, sind dann aber total erschrocken von der ganzen Szenerie und sie schickt sie dann erstmal weg und sagt, ja, okay, nehmt euch mal einen Schluck Wein, ne, damit ihr euch ein bisschen beruhigen könnt und kommt dann gleich wieder.
Ja, Lucy gibt erstmal eine Runde Wein aus.
Genau.
Das finde ich total, total merkwürdig in dem Moment, aber okay.
Zur Nervenberuhigung.
Ja.
Das Problem ist nur, die kommen dann nicht wieder. Und Lucy sagt, sie möchte dann mal nachgucken. Sie legt dann die Blüten auf ihrer Mutter ab, einfach wahrscheinlich als Totenbeigabe, gehe ich von aus, weil schützen muss ja, sie genau. sie jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Ja, und dann geht sie nach unten und sieht mit Schrecken, dass die Mädchen eben am Boden liegen und sich nicht mehr rühren. Die scheinen irgendwie nicht mehr bei Bewusstsein zu sein.
Richtig. Ja,
dann bemerkt Lucy die leere Opiumflasche, die eigentlich gegen die Schmerzen ihrer Mutter waren.
Mhm. Da hat jemand wohl das Betäubungsmittel in den Dekanter reingeträufelt.
Mhm.
Da habe ich eine Frage. Im Englischen steht da Laudanum. Ist das Opium? Ist das das Gleiche?
Laudanum ist ein Opiat.
Ach, okay. Witzig. Okay, also auf jeden Fall ein krasses Beruhigungsmittel, was man heute nicht mehr so verschrieben bekommen würde.
Ja und nein. Ja. Wenn du starke Migränepatient bist, dann kannst du durchaus Opiate verschrieben. Ich habe ein Opiat hier gegen Migräne. Oh. Mein Sumatriptan ist, also Triptane sind auch, also es ist natürlich nicht mehr wie Laudanum und so, klar, das ist aber, das ist durch, auch schon nicht unschwierig, wenn man mal drüber nachdenkt.
Schön. Unsere eigene Opiumhöhle hier zu Hause, das wusste
ja,
ich gar
nicht. Ja, nein, so doll ist es natürlich nicht und das nimmt man natürlich auch verantwortungsbewusst, also ich zumindest, ja.
Und nur wenn es gar nicht, wenn es unaushaltbar ist mit
ja,
der Migräne.
Ja, nur dann, genau.
Heftig, ey.
Ja.
Ja. Oh, und jetzt sehe ich gerade, da kommt ja mein zweitliebstes Zitat kommt auch noch am Ende. Also das Kapitel hat, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass hier alle meine Lieblingszitate quasi drin sind.
Ja.
Na, weil
das ist auch eins der coolsten Kapitel tatsächlich.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das ist genau. Dann nämlich am Ende, da sagt Lucy, dass sie jetzt das, was sie da niedergeschrieben hat, bei sich an der Brust versteckt, also sich das so wahrscheinlich da irgendwie in die Kleidung packt, damit das dem Monster nicht in die Hände fällt.
Mhm.
Na, und dann sagt sie, alone with the dead, I dare not go out, for I can hear the low howl of the wolf through the broken window.
Ja.
Und ich finde dieses alone with the dead, I dare not go out, das ist so, das ist, glaube ich, auch auf vielen Klappentexten bei vielen Dracula-Ausgaben hinten drauf. Und das ist so stark einfach. Also in dem Kapitel sind so viele geile Zitate, fällt mir jetzt so rückblickend auf. Ich wusste nicht, dass das andere auch damit drin ist.
Ja.
Richtig gut.
Das ist vor allen Dingen ja auch das Gleiche, was Jonathan schon mal gesagt hat, ne? So von wegen I'm alone, alone with the dead. Und sie sagt jetzt auch nochmal, ich bin allein unter Toten. Und dann beschreibt sie noch in ihrem letzten Satz quasi, bevor sie vor Erschöpfung selber zusammenbricht, dass sie sieht, wie die feinen schwarzen Partikel sich langsam im Zimmer materialisieren. Und dann ist
er
und du denkst so, oh mein Gott, was für ein Cliffhanger, das ist so heftig, ne?
Das ist wirklich sowas von gut.
Ja.
Wobei, ich finde, dass sie sagt, alone with the dead, wenn ja streng genommen ihre Zimmermädchen nur betäubt sind, weil das wird, glaube ich, auch gesagt, die sind nicht wirklich tot. Ne?
Ja,
also
genau.
Die schlafen nur. Und sie dann so, oh ja, allein mit den Toten.
Oh.
Und die Zimmermädchen, am I a joke to you? Ja.
Ja.
Und,
aber
genau,
auf
und
jeden
am Ende,
Fall krasses Kapitel, ne?
Ja, wirklich. Und am Ende verabschiedet Lucy sich dann auch noch, ne, von Arthur, Mina und von allen, die sich um sie gekümmert haben.
Mm.
Oh Mann, ey. Das ist, also, da ist, in dem Kapitel ist echt alles drin. Weißt du, diese Szene mit dem Wolf, der da durchs Fenster kommt, so gruselig. Also wirklich filmreif. Die Zitate absolut episch. Also echt. Ist, glaube ich, bisher mein Lieblingskapitel, muss ich sagen. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass das alles hier in diesem einen Kapitel passiert.
Ja, ich finde das
krass. Und
das, wo Jonathan mit den Bräuten von Dracula oder wo er da fliehen will und so, das ist auch mega gut. Also, das stimmt. Aber das Kapitel jetzt ist auch mega krass, weil das ist halt so, das ist filmisch, dieses, du siehst es in deinem Kopf wie in einem Film, was passiert. Das ist so wahnsinnig cool, ja.
Richtig.
Ja.
Und ich glaube, es war gerade das, was uns jetzt hier so gut an dem Kapitel gefällt, ist das, was Dracula seinerzeit so einen schlechten Ruf gegeben hat, weil da wurde das, also in der viktorianischen Zeit war das ja voll verpönt, ne? Also das war quasi ein Groschenroman im Verhältnis der Leute damals. Ja, also es wurde total zerfetzt, auch so in der Kritik.
Hm.
Und wir sitzen jetzt hier und finden das gerade gut, weil das so modern ist, weißt du? Da passiert richtig was man
das
sich
stimmt.
gut vorstellen kann.
Das stimmt. Ja, das war denen wahrscheinlich zu reißerisch zu der Zeit oder so.
Richtig.
Ja.
Ja.
Ja. Gut, aber das war das Kapitel 11 von Bram Stokers Dracula. Mhm. Und ja, haben wir noch Community-Fragen gehabt?
Ich schaue gerade mal. Ich habe auf jeden Fall eine Spotify-Rückmeldung bekommen, die sehr, sehr süß war. Und zwar hatte ich über Spotify gefragt, was denn eure Messe-Highlights gewesen sind, falls ihr auch auf der Leipziger Buchmesse wart. Und da hat Savik uns geantwortet und schreibt natürlich das Community-Treffen mit euch. Ah, Dankeschön. Das können wir beide nur zurückgeben. Das war ja auch unser kleines Highlight an der ganzen Messe. Es hat uns super gefreut. Dann hatte ich auch über Spotify bei Kapitel 10 nachgefragt, was ihr denn denkt, ob Lucy jetzt endlich in Sicherheit ist. Und ihr habt gutes Gespür bewiesen. Es haben nämlich alle gesagt, nee, da kommt noch was. Lucy ist noch nicht über den Berg. Es wäre auch zu schön gewesen. Ne? Mm. Und ja, wie man sieht, genauso ist es. Ansonsten hatte ich in der Folge davor bei Kapitel 9 gefragt, wie ihr denn zu diesem Stimmungswechsel immer bei Lucy und Renfield steht, ob euch das auch so langsam auf die Nerven geht, so wie Isa und mir, ne? Für uns war das ein bisschen zu lang gezogen.
Ja.
Und auch da haben 100% gesagt, dass sie das genauso sehen. Ja. Dass sie da ein bisschen, dass man das schneller hätte abhandeln können.
Es war halt ein Kapitel zu viel, wo schon wieder hin und her war. So, das hätte nicht drei Kapitel gebraucht, um immer wieder zu sagen, oh, ihnen geht's wieder schlechter, oh, es geht wieder besser, es geht wieder schlechter. Das hätte man auch bisschen zusammen in zwei Kapitel packen können oder so. Das hätte gereicht, ja.
Finde ich auch, weil wir haben ja verstanden, was da passiert.
Genau,
ne?
wir wissen es.
Ja, wir wissen es jetzt, Bram. Und das letzte von Spotify, bei Kapitel 8 hatte ich euch gefragt, wie euch das Kapitel denn gefallen hat auf so einer 5-Sterne-Skala. Und da haben wir eine 5 von 5 und 3 mal 4 von 5 bekommen. Also das Kapitel ist bei euch gut angekommen und wir fanden es ja auch ganz schön. Das war jo. Das Kapitel, wo Johnny wiederkommt. Also wo wir erfahren, dass er lebt. Das hat uns natürlich sehr, sehr gefallen. Ja.
Okay.
Wie sieht's denn bei Instagram und an anderer Stelle aus? Hast du da News?
Ja und nein. Ich habe bei Instagram ein paar Nachrichten bekommen. Das Problem ist, die sind teilweise sehr lang gewesen, deswegen werde ich die jetzt nur grob zusammenfassen. Aber wir haben unter anderem eine Nachricht bekommen von Johanna. Und sie freut sich ganz, ganz doll über unseren Podcast, hat den jetzt erst vor kurzem entdeckt. Aber freut sich ganz doll, jetzt nachzuhören. Und sie war jetzt kurzzeitig fast ein bisschen enttäuscht, dass keine weitere Dracula-Folge kam, sondern nur eine Messefolge. Hat die aber auch gehört und fand sie dann wahnsinnig toll. Also,
danke schön. Ja.
Deswegen danke dafür auf jeden Fall an Johanna. Und wir freuen uns ganz doll, dass dir auch das andere Format gefällt. Dann haben wir ja durch die Messe auch einige HörerInnen neu bekommen. Das haben wir auch gemerkt. Und ihr habt uns auch geschrieben, dass ihr uns jetzt entweder über Podsplitz gefunden habt oder eben über die Messegeschichte. Da freuen wir uns auch richtig, richtig doll und herzlich willkommen. Danke fürs Hören. Und ich habe, ich glaube, wir haben zwei Sachen noch anzukündigen. Und zwar bin ich bald über ein Buch zu Gast beim Seitenbummler-Podcast. Also wenn ihr den noch nicht kennt, da hört auf jeden Fall auch mal rein. Lali und Jan machen das auch ganz, ganz toll und besprechen auch ganz viel, auch mal ein bisschen andere Autoren, auch ein bisschen kleinere Autoren, was ich total schön finde. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Da bin ich auch demnächst irgendwann zu Besuch. Wir haben noch kein genaues Datum, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen bald passieren. Und wenn diese Folge rauskommt, dann habt ihr quasi eine Woche noch. Dann könnt ihr bei Petmos mal reinhören, weil da haben wir nämlich einen Special Guest zu Besuch. Und zwar
Wer ist es?
Und zwar kommt Max von Tollkühn zu uns. Ja, wir freuen uns ganz doll. Ne? Das ist ganz hoher Besuch. Und deswegen, ja, da könnt ihr ja mal reinhören. Und
das Hobbit-Leben
dann
hält Einzug auf Downton Abbey.
Genau. Und dann haben wir ja noch eine andere coole Ankündigung, quasi fast passend zu unserem Jubiläum. Weil wenn ihr das hört, haben wir fast unser Jubiläum, unser einjähriges. Haben wir bald ein Gewinnspiel für euch und zwar mit dem Fester Verlag und ihr könnt, also zwei Leute können jeweils ein Buch gewinnen und das ist natürlich ziemlich cool und ja.
Auf jeden Fall, also nähere Infos zur Teilnahme erfahrt ihr dann von uns natürlich noch in der kommenden Folge. Also wahrscheinlich in der kommenden Folge, je nachdem, wann denn der Preis bei uns eintrifft zum verlost werden.
Genau, das müssen wir natürlich noch abwarten. Dann machen wir Fotos, dann wird es auf Instagram einen Post geben, unter dem ihr dann auch teilnehmen könnt. Genau.
Genau, wir werden das auch so timen, dass zeitgleich die nächste Podcast-Folge kommt, in der wir das Gewinnspiel nochmal erklären und beschreiben.
Mhm.
Und am selben Tag werden wir dann auf Instagram auch schon das Gewinnspiel freischalten, dass ihr da mitmachen könnt. Sollen wir schon sagen, was die Preise sein werden? Weil das
ja,
haben wir schon mit dem.
Ich schon sagen, ja.
Genau. Und zwar machen wir das Ganze ja in Kooperation mit dem Festa Verlag. Da schon mal ganz, ganz großes Dankeschön an die liebe Laura von Festa und das ganze Team natürlich, dass sie uns da unterstützen. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir über Lovecraft gesprochen hatten, zwei Kurzgeschichten haben wir ja schon von ihm. Da wird mit Sicherheit schon mal der Festa Verlag gefallen sein, weil die meiner Meinung nach ja die beliebteste Lovecraft-Gesamt- Werksausgabe haben im Grunde. Also sind die gesammelten Erzählungen auf Deutsch in 6 Bänden waren es ja, glaube ich. Wir hatten in der letzten Folge schon nachgezählt im Bücherregal. Und von dieser Reihe wird der erste Band verlost über uns. Und dazu haben wir noch ein kleines Schmankerl, weil ja der Untergang des Hauses Usher so super bei euch angekommen ist. Also die Netflix-Serie.
Ja.
Und es gibt ja von demselben Regisseur, von Mike Flanagan, noch eine Reihe von anderen Serien und eine davon ist der Spuk in Hill House.
Genau.
Oder auf Hill House, ich weiß gerade gar nicht mehr,
wie die Serie genau hieß.
Ja, Haunting
of Hill House oder Spuk auf in Hill House, glaube ich. Ja.
Ich glaube auch, genau. Und die Romanvorlage dazu, die ist unser weiterer Buchpreis sozusagen.
Genau.
Wir werden das so oft ziehen, dass ihr dann in einem Kommentar auf Instagram benennen könnt, welches der beiden Bücher ihr am liebsten hättet. Oder vielleicht auch beide, wenn ihr auf beides Lust habt, damit wir da ein bisschen sortieren können, dass ihr auch das Buch gewinnen könnt, was ihr am spannendsten findet, natürlich.
Genau, genau.
Ja, ich freue mich riesig drüber, dass das so zustande gekommen ist, weil ich habe Der Spuk auf Hill House selber nicht gelesen, aber ich fand die Serie auch wieder so genial. Also eigentlich könnte man alles von Mike Flanagan, was er da gemacht hat, inklusive Untergang des Hauses Usher, das kann man eigentlich echt nur weiterempfehlen. Es ist so toll geworden, alles.
Absolut. Und das würde sich, also gut, Untergang des Hauses Usher gibt es natürlich, die Story. Aber auch die Story, wie die das verfilmt haben, finde ich, würde sich auch wahnsinnig gut als Buch eignen. Also das wäre auch total spannend, glaube ich. Ja. Obwohl, dann das könnte man, glaube ich, also das, was man jetzt filmisch auch als wunderbare Easter Eggs und Anspielungen einbauen konnte, das fehlt dann natürlich ein bisschen. Das müsste man dann immer beschreiben. Weiß ich nicht, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen langatmig würde, aber ja, gut. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute von uns. Ich sehe gerade, es sind heute auch nicht so lang, die Folge, aber es geht noch.
Richtig.
Ja.
Wie gesagt, alles Weitere erfahrt ihr dann in den kommenden Folgen und auf Instagram. Wir machen eine große Ankündigung und dann freuen wir uns, euch mit cooler Horrorliteratur versorgen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr seid genauso aufgeregt wie wir darauf und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
Tschüss.